So, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass das doch recht voll geworden ist. Uhrzeit war schon, hat mich schon positiv gestimmt, aber es ist schön, wenn dann so viele Leute sich für dieses Thema interessieren. Was machen wir heute? Wir befassen uns heute mit einer Alarmanlage für euer Netzwerk. Ich hatte gerade mal rumgefragt, bis jetzt scheint es so gut wie keiner aus diesem Kreis zumindest zu benutzen. Einer oder zwei kennen es schon, aber so richtig verbreitet ist das noch nicht. Und das ist echt schade, weil wie wir heute sehen werden. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Hagen Bauer. Ich bin Informationssicherheitsberater, was immer das heißen mag. Also ich beschäftige mich damit, dass ich kleinen und mittleren Unternehmen helfe, ihre Informationssicherheit zu verbessern. Ganz allgemein. Und zwar eher auf der konzeptionellen und auf der Architekturseite und nicht auf der Ebene von Forensik oder von Indicators of Compromise. Ja? Nebenbei betreibe ich selber Server im Internet, das heißt, ich bin selber bemüht, meine Server einigermaßen sicher zu halten und muss dafür auch einiges tun. Wie wir vermutlich alle, habe ich auch ein kleines Netzwerk, wo man so ein paar Dinge dran tut und irgendwelche DMZ, wo auch mal welche von außen vielleicht reingehen könnten. Ich betreibe einen Webshop und bin auch BSI-IT-Grundschutzberater. Ja, das mal kurz zum Angeben. Was sind die Themen, die wir heute betrachten werden? Zum einen möchte ich mit euch sprechen, warum brauche ich überhaupt so etwas wie ein Open Canary, ein Intrusion Detection Honeypot? Wozu ist der überhaupt gut? Brauche ich den überhaupt? Ja? Ich möchte an dieser Stelle auch ein paar Informationen mitgeben, die euch vielleicht helfen, das Thema in der Firma zu positionieren. Weil immer wenn es um das Thema Sicherheit geht, kommt dann irgendwann einer an und fragt, was bringt mir denn das Ganze, lohnt sich das, soll ich das Geld dafür ausgeben? Da werden wir ein paar Themenbereiche betrachten. Dann gucken wir uns mal an, was können diese Kanarienvögel, wo kommt dieser Name überhaupt her? Ich habe eine kleine Demo vorbereitet, wie sowas ausschauen könnte. Und danach gucken wir uns auch nochmal so ein bisschen so ein paar allgemeine Fragen an. Wie sollte man die Dinger verteilen? Gibt es ein paar rechtliche Fragen, die ich vielleicht beachten sollte? Das ist so der Themenfahrplan für diesen Talk. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die Fragen gerne zwischendurch stellen. Ja, also schreibt sie einfach rein, ich würde sie dann versuchen zu wiederholen. An der einen oder anderen Stelle würde ich vielleicht die Frage nach hinten schieben, weil ich es noch erwähne, oder ans Ende der Diskussion. Okay? Das so als Motivation. Was ist denn eins unserer, neben vielen Themen in der Informationssicherheit, eins unserer größten Probleme? Einbrecher bleiben zu lange unerkannt. Was schätzt ihr so mal in die Runde gefragt? Ich möchte das ein bisschen interaktiv gestalten, nicht einschlafen, also aufpassen. Wie lange dauert es denn so im Schnitt, was sind so Zeiträume, wie lange denn Unternehmen brauchen, um einen Einbruch zu erkennen? Was schätzt ihr so?
6 Monate.
6 Monate ist schon eine sehr gute Zahl.
6 Monate.
Geht natürlich auch schneller, weil Einbrecher rein Ransomware, dann ging es schnell. Ja? Aber so findet das in der Regel, wird das in der Regel nicht stattfinden. Ja, passiert auch, aber Kernaussage ist, es dauert zu lange. Ja, und nicht nur bei Greti und Pleti und bei dem Metallbauer Müller, ja, sondern auch so bei kleineren Firmen wie Citrix. Ja. 5 Monate, okay, das war 2020, inzwischen werden sie auch weiter sein. Ja. Aber das geht auch bei den großen Firmen, dauert es lange teilweise. Ja. Anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, da gab es ja in den letzten 2 Jahren so eine Exchange-Server-Angriffsmöglichkeit, auch hier teilweise 9 Monate. 9 Monate habt ihr Einbrecher in der Hütte. Ja, kann man Gänsehaut kriegen, ne? Einbrecher in der Hütte, die da irgendwas tun, von dem man nicht weiß, was sie tun, wahrscheinlich nicht das Richtige. Ja, 9 Monate dümpeln die da rum. Im Schnitt oder im Maximum, aber egal, also zu lange. Ja. Woran liegt das? Ja, am Anfang war es ja so, Einbrecher rein, Ransomware raus. Ja, das war so das alte Modell. Aber auch die Jungs, die sind besser geworden, die haben sich professionalisiert. Es gibt ein Business. Ja, und wie bei jedem Business, bei jedem Geschäftsmodell, passiert was? Arbeitsteilung. Ja, das heißt, wir beobachten heute nicht nur Angreifer, die sozusagen alles selber machen, ja, sondern wir arbeiten arbeitsteilig. Jemand entwickelt eine coole Ransomware, dann sucht er sich Leute, die erstmal eindringen. Ja, vielleicht beauftragt er zwischendurch auch noch ein paar Leute, die seine Ransomware härten. Ja, das sind Firmen, die vergeben Aufträge. Da wird wahrscheinlich kein Service Level Agreement geschrieben. Ja, aber man muss davon ausgehen, dass wir es mit Spezialisten für unterschiedliche Bereiche haben werden. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Phase, das Ziel wird ausgespäht, damit ich weiß, wie hoch ich meine Erpressungssummen ansetzen kann. Das heißt, neben der Tatsache, dass ich über vulnerable Systeme suche, ja, gucke ich dann auch, was finde ich denn hier für eine Dokumente, was ist für eine Firma, was kann ich von der bekommen, in welcher Industrie ist die unterwegs. Ja? Also hier wird nicht einfach nur rumgeschossen mit, hey, überweisen die 2 Bitcoins an XYZ, sondern da wird auch sozusagen ein individuelles Angebot unterbreitet. Okay? Das setzt natürlich voraus, dass die Jungs sich erstmal umgucken. Das Umgucken setzt, ist auch notwendig für die erfolgreiche sozusagen Erweiterung des Einbruches, ja, aber auch ist auch notwendig für sozusagen die Feststellung der Attraktivität meines Opfers. Ja? Irgendwann wird dann auch verschlüsselt, dann wird dann halt, werden also auch sozusagen Daten weiterverkauft oder die Erpressung ist erfolgreich, das Opfer bezahlt. Ja? Das ist so ein Geschäftsmodell. Wir haben es mit professionalisierten Firmen zu tun. Die haben HR-Abteilungen. Ja, die haben einen CIO und die haben einen Finanzchef. Die haben Personalabteilungen, die haben IT-Abteilungen. Das sind richtige Firmen. Nix der Hacker, der da abends, so wie wir alle, ne, mit dem Hoodie da im Dunkeln vor grünem Bildschirm sitzen, ja, und alles alleine machen. Die wird es wahrscheinlich auch noch geben, aber das sind sozusagen nicht die, sozusagen mit der die Masse des Big Business betrieben wird. Gut. Wir müssen also zur Kenntnis nehmen, da ist ein Geschäft. Und jetzt kommt mein Chef an oder euer Chef an und sagt, hör mal zu, wir müssen in Sicherheit, oder ihr kommt hin und sagt, ihr wollt in Sicherheit investieren, ihr wollt ein paar Dinge tun. Was kommt dann die typische Antwort?
Was kostet
das? Return of Investment, kann ich nicht eine Versicherung abschließen? Ja, solche klassischen Dinge. Ja, also erstmal Ausgabenvermeidung. Kann ich verstehen? Ja. Wisst ihr denn, was da so für durchschnittliche Kosten zustande kommen? Für so einen durchschnittlichen Data Breach?
5%, 4%.
Nee, jetzt an Ausgaben für den Betroffenen. Also so
5-10% von der Ausgabe.
Ja, okay, kann ich jetzt schwer ausmachen, glaube ich jetzt nicht. Glaube ich, es ist teilweise mehr, teilweise weniger. Ja. So. Dafür gibt es natürlich auch eine Studie. Ja, kann ich jedem empfehlen, kann man eine Menge daraus lernen. Die wird sozusagen regelmäßig von dem Ponemon Institute herausgegeben, wird von der IBM beauftragt, soll euch jetzt nicht stören. Die sind also, das ist eine professionelle Studie, die hat halt einen Auftraggeber und die IBM nutzt das natürlich auch ab und zu mal für sozusagen die Vermarktung ihrer eigenen IT-Security Services. Ja? Und da kann man mal gucken, was wird denn gesagt. Also, in dieser Studie, die wird seit fast schon 20 Jahren inzwischen, werden also aus unterschiedlichen Ländern, ja, Europa, Amerika, sozusagen, nicht Entwicklung, sondern wie heißt das, Emerging Markets, ja, Durchschnittswerte gemacht. Ja, also Deutschland ist auch dabei. Es ist nicht nur Amerika und es ist nicht nur sozusagen teure oder reiche oder andere Länder. Ja. Durchschnittliche Kosten. Ja? Wir haben 500 Unternehmen befragt, auch die Größe der Unternehmen ist da. Also wir haben die ganz kleinen, ja? Und wir haben ganz große Firmen. Ja, also nicht nur Mittelstand und nicht nur sozusagen die großen Versicherungen. Also eure Firma ist auch dabei. Okay? 3200 Firmen. Was haben wir denn für Kosten gehabt? Im Schnitt. Okay? Im Schnitt 1,3 Millionen durch verlorenes Geschäft. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, im Schnitt. über die große Bandbreite von Firmen, die wir eben gesehen haben. Ja, also auch Metallbau Müller im Industriegebiet eurer Wahl. Ja. Erkennung und Eskalation des Data Breaches 1 Million. Das ist das, an das wir alle denken. Ja? Ich muss Server neu aufsetzen, ich muss jemanden finden, der mir hilft. Das ist die 1 Million, die die meisten im Kopf haben. Ja? Verlorenes Geschäft, die Millionen, denken schon die wenigsten drüber nach. Ja? Benachrichtigung von Behörden und Betroffenen, nur 250.000. Ja? Und Nachbereitung und Bußgelder, auch 1 Million. Da ist auch Metallbau Müller dabei. Ich nehme diese Firma nur als sozusagen so eine Mittelstandsfirma, die also vielleicht 2 Leute an der IT hat oder outgesourcete IT. Ja? Bei den Großen ist das in der Regel noch viel größer, ja? Aber die haben auch mehr Leute in der Regel. Ne? Aber auch die kleinen Firmen, die da normalerweise vielleicht glauben, sie wären gar nicht betroffen. Das hier vor allen Dingen, ja? Das ist echt teuer. Weil wenn eure SAP-Server gerade nicht arbeiten können, dann geht auch bei Metallbau Müller niemand aus der Werkstatt raus. Und dann wird da draußen nirgendwo irgendwo ein Vordach aufgerichtet. Ja, also diese Studie sozusagen soll nur deutlich machen, es kostet richtig Geld, wenn man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt. Ja, und es ist für alle Firmen was dabei, was motiviert. Ja. Durchschnittlichen Kosten in Deutschland 4,45 Millionen. Es soll Firmen geben, die haben diese Summe nicht bar irgendwo rumliegen. Ja, es soll Firmen geben, die kommen, sollen bei so überraschenden Ausgaben in dieser Größenordnung Pleite geben. Ja, und dann ist es auch schwierig, irgendwie zu argumentieren, hey, liebe Bank, ich brauche gerade mal ein paar Millionen, weil ich meine IT nicht auf die Reihe gekriegt habe. Das ist anders als wie, ich brauche ein paar Millionen, weil ich eine coole Idee habe und ich muss Maschinen kaufen. Das Geld gibt es nicht so einfach mal auf der Bank. Okay, haben wir allen Angst gemacht? Ich hoffe, ihr habt ein paar Zahlen mitgenommen, falls eure Chefs euch fragen, ob das sozusagen notwendig ist. Ja? Durchschnittliche Zeit zur Erkennung einer Attacke war in diesem Jahr 230 Tage. Ja? Durchschnittlich. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, Jagen, du hast mich überzeugt, was soll ich tun? Ja? Kann ich natürlich sofort an den Markt gehen, ja, und da gibt es natürlich jede Menge Lösungen. Ja, ich habe ein paar aufgezählt. Ja, ich habe einfach mal sozusagen, ich habe ja nichts über die Qualität gesagt. Das sind Firmen, sozusagen, bei SolarWinds ist auch, gibt es unterschiedliche Bereiche bei der Firma. Ja, also, die haben also Software und da kann ich also wirklich tolle Dinge mit tun. Ja, da kann ich erkennen, ob da irgendwie auf meinem Netzwerk der Port mit irgendeinem anderen gesprochen hat und viele andere Dinge. Ja, also das ist richtig coole Software. Unabhängig von den Kosten für diese Software, ja, die jetzt vielleicht bei einer Open-Source-Variante von Elastic vielleicht gar nicht so groß wären. Was ist denn das Problem davon?
Das muss jemand verstehen, was die da tun.
Das muss jemand bedienen können.
Und da muss aber jemand was tun.
Wenn ich jemanden habe, der es versteht, kriege ich wahrscheinlich auch jemanden, der was tut.
Okay, aber es ist kein Thema, wo du verkaufst und man ist sicher.
Das ist Heavy Lifting. Metallbau Müller kriegt das nicht hin. Auch nicht der klassische IT-Mitarbeiter oder der lokale IT-Infrastrukturprovider, der da sozusagen hier IT-Service Rahmendorf. Ja? Die können diese Software nicht betreiben. Ja, jetzt kann ich die outsourcen und kann den Software as a Service irgendwo in Betrieb nehmen. Kann ich alles tun. Ja, gibt auch mit Sicherheit eine Menge Firmen, die das machen. Ja, aber das ist schon recht teuer. Ja, und recht mächtig. Und ich muss mit den Inputs leben können, die das Ding produziert. Ja, weil wenn ich mal so einen Vulnerability Scan über meine Infrastruktur ablaufen lassen, dann wer hat das mal gemacht? Keiner? Wer hat mal so einen Report gesehen? Oh, aber ein bisschen wenig jetzt gerade. Also, aber so ein Report ist schon schwer zu lesen. Ne? Das ist nicht kein Terrakotten, den man durchblättert und sagt, ja klar, kein Problem, ja klar, kein Problem und so weiter. Ja? Damit muss ich arbeiten können. Ja? Also, Gibt es nicht so eine einfach schlanke Lösung, wo ich einfach nur feststelle, hey, da hat jemand versucht, irgendwie auf einen Server zu greifen und der hätte das nicht tun dürfen? Ich habe da was. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Syncst, ja, und die hat solche kleinen, die nennen das Canary, Open Canary, nicht, das ist nicht Open, das ist ein Canary Token, ja, die geben euch Hardware, ja, mit einer Backend-Infrastruktur, wo ihr solche kleinen Teile hier, nein, das ist kein Raspberry Pi, ich komme gleich drauf, ja, kleine Teile kann ich dann kaufen, die kann ich bei mir im Unternehmen deployen und dann kriege ich auch einen Account auf dem Dashboard und kann dann erkennen, ob da irgendwo einer angegriffen hat. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns gleich noch an. Ja? Jetzt spricht er hier auf einer Open-Source-Konferenz und kommt mit irgendwelchen komischen proprietären Hardware an. Das kann es natürlich nicht sein. Ja? Diese Firma hat auch eine Open-Source-Lösung bereitgestellt. Open Canary, ja, ist auf GitHub verfügbar. Installiere ich mit pip install Open Canary, also pip 3, also das pip eurer Wahl, ja, installiere das, kann hier aus GitHub heraus installieren, hat eine schnucklige Konfigurationsdatei, editiere ich mit einem ASCII Editor und kann dann gewisse Dinge tun. Ja. Wie jede Open-Source-Software hat sie natürlich auch ein paar Nachteile im Vergleich zum konventionellen Produkt. Klar, das Ding hat nicht die schnuckelige Oberfläche von dem Syncs, den die halt auch verkaufen, ja, sondern das ist etwas für Leute, die auch mit einer INI-Datei oder mit JSON-Output was anfangen können. Ja, ist also jetzt nicht so richtig Management geeignet erstmal. Ja. Aber ist da, tut das, was es braucht. Weiß jemand von euch, wo dieser Canary-Begriff herkommt? Kanarienvogel? Ah, doch einige.
Aus dem Bergbau.
Aus dem Bergbau, genau. Dieser Begriff Kanarienvögel kommt aus dem Bergbau. Und die wurden nämlich von den Bergleuten in so kleinen Käfigen, wurden die Kanarien mit unter Tage genommen. Und immer wenn so ein Vogel tot umgefallen ist, dann wussten sie, oh, wir sollten lieber weggehen. Weil diese Vögel sehr, sehr sozusagen sensitiv gegenüber Gas gewesen sind oder über giftigen, über Gas.
Kohlenmonoxid.
Kohlenmonoxid ist, glaube ich, kein Gas, ne? Aber okay. Ne. Ich sage, also ungesund, ja. Und deswegen heißt es Canary in the Coal Mine oder Kanarienvogel aus der Kohlenmine. Das sind sozusagen Alarm, sozusagen Wesen. Die liegen irgendwo rum, tun die ganze Zeit gar nichts, aber wenn sie Hurra schreien oder umfallen oder was sagen, dann ist es irgendwie kritisch. Ja? Und so ähnlich ist das auch mit diesem Kanarienvogel. Ja? So ein Kanarienvogel, so ein Open Canary, ist ein Service, ein Dienst, der im Unternehmen auf einem Server rumliegt und der nichts tut. Der soll auch nichts tun. Der soll da sitzen. Der ist ja auch nicht bekannt im Unternehmen. Da ist ein FTP-Server, wo eigentlich niemand FTP mitmachen sollte. Nur wenn jemand anfängt, auf diesen FTP-Server zuzugreifen, dann habe ich entweder einen Mitarbeiter, der sehr, sehr innovativ und informationsbegierig ist, ja, oder jemanden, der sich dafür interessiert, was auf irgendeinem FTP-Server passiert, oder einen Angreifer potenziell. Ja. Dieser Open Canary hat eine Vielzahl von Funktionen. Ja, wir sind also in der Lage, einen SSH-Server zu simulieren oder einen HTTP-Server oder einen Telnet-Server. Ja, diese ganzen Latten von Diensten, die kann dieses Ding simulieren. Und wenn jemand versucht, mit einem dieser Dienste zu interagieren, kriege ich einen Alarm. Natürlich sollte ich vielleicht nicht einen Kanarienvogel deployen, auf dem all diese Dienste scharf geschaltet sind. Weil ich als Angreifer würde vermutlich sagen, RDP, MySQL, FTP, Redis, alles auf einem Server? ist ein bisschen fishy, sage ich jetzt mal so. Ja, also ich meine, ich hoffe mal, dass ihr wahrscheinlich nicht so viele Server habt, auf denen alle diese Server gleichzeitig laufen. Also, würde ich mir erwarten. Was auch cool ist, der erkennt zum Beispiel auch etwas wie ein Nmap-Scan. Weil was macht nämlich ein Angreifer? Klassischerweise, er guckt mal, was noch da ist. Ja, er muss ja irgendwie herausfinden, ich bin auf einem Server gelandet, was ist denn noch so hier unterwegs? Ja? Und diese Dienste werden bereitgestellt und warten darauf, dass jemand mit ihnen interagiert. Da steckt jetzt kein echter FTP-Server dahinter. Da steckt auch kein voller Redis-Server dahinter. Das könnte ich auch machen. Ich könnte ja hingehen und könnte sagen, okay, ich baue mir meinen eigenen Kanarienvogel, ja? Ich deploye einen geheimen FTP-Server und wenn sich da jemand anmeldet, weiß ich auch, dass es was passiert ist. Ja? Nur dann habe ich das Problem, dass ich diese ganzen Services deployen muss, die ja manchmal nicht ganz ressourcenschlank sind. Ja? So kann ich das alles sozusagen, das ist ein Stück Python, da kann ich im Quellcode reingucken und kann halt sagen, hey, ich habe hier einen HTTP-Server, der simuliert jetzt die Login-Seite eines Synology NAS, ja? Kriegt also eine Anmeldeseite von Synology angezeigt, wenn ich da drauf gehe und gucke, ob jemand sich anmeldet. Ja? Gut, gibt es bis hierhin Fragen?
Ist eher High-Interaction oder Low-Interaction
angekommen? Okay, die Frage ist, ist das ein High-Interaction oder ein Low-Interaction-Honeypot? Ich habe das Wort Honeypot eigentlich noch nicht so richtig erwähnt, glaube ich. Ne? Habe ich Honeypot gesagt? Habe ich bewusst gesagt, genau diese Frage nicht zu vermeiden, aber diese Diskussion zu vermeiden. Ist nicht schlimm. Honeypots sind diese Dinge, die im Internet ausgelegt werden, um festzustellen, greift da jemand an. Ja? Also wenn ihr eure Chefs mal beeindrucken wollt, ja, habe ich es gerade mal hier, das kann ich genau, die Telekom hat sowas, die betreibt ein paar Honeypots. Na, kommt's. Genau. Und da kann ich halt sehen, wer wann von wo angegriffen worden ist. Ja, also hier sehe ich dann, was im Internet alles passiert. Ja, ist ein ganz cooles Bild, ist manchmal sozusagen hilfreich, wenn ich mein Management überzeugen möchte, dass sowas wichtig ist. Ja, aber ich rede ja momentan hier von internen Intrusion Detection Honeypots, so werden die nämlich auch genannt. Ja, es gibt eine grobe Unterscheidung zwischen sogenannten Research Honeypots. Ja, das sind Honigtöpfe, die auch Angreifer anlocken sollen, bei denen quasi auch eine Firma hinterlegt ist. Ja, wenn ich mich da anmelde, dann sehe ich Dinge, dann kann der Honeypot-Betreiber feststellen, was macht der Angreifer, also kann der Researcher feststellen, wie der Angreifer sich verhält. Ja, wie kommt er denn jetzt durch die Gegend, was macht er, welche unterschiedlichen Methoden benutzt er. Das nennt man auch High Interactive Honeypots, also da passiert eine Menge, da kann ich wirklich was tun. Ja? Hat einer von euch diesen, nein, sag mal, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Also das sind sozusagen richtig mächtige Werkzeuge, ja, wo man halt auch herausfindet, wie sich ein Angreifer verhält. Dieser Open Canary ist ein Low Interaction Honeypot, für die Leute, die das wissen wollen. Da kann ich mich nur versuchen anzumelden. Ja, ist natürlich auch, hat eine gewisse geringere Funktionalität, hat aber auch noch eine Zielgruppe. Hier geht es nur darum festzustellen, möchte sich jemand mit diesem Ding beschäftigen? Ja, nicht.
Nach dem Banner kommt da nichts mehr.
Da kommt nur Login fehlt. Ja, das ist aber sozusagen, mag für den Angreifer eine schlechte Show da sein, ja, aber ich bin ja nicht dafür da, dem eine Show abzuliefern. Ja, also das hat nichts mit diesen eben dargestellten Unternehmens-Honeypots zu tun, wo man dann auch herausfindet oder den auch busy hält. Ne? Es gibt auch Ansätze, die sagen, ich baue ein paar Honeypots auf, wo ich Dokumente hinterlege, damit er da durchläuft und beschäftigt ist. Ja? Ist hier nicht der Fall. Hierhinter steckt ein einfaches Python-Skript, das halt sozusagen Verfahren simuliert. Ja? Gibt es weitere Fragen? Nein? Gut. Schauen Sie mal so ein Ding an. Full Screen. Show Controls. Ich halte es gerade mal. Also hier sehen wir zum Beispiel, das ist jetzt ein simulierter Angriff. Ne, was mache ich sofort?
So. Den Kontrast ein bisschen höher.
Oh.
Oder ist das mal eine Farbe?
Ist ein Video. Es kann, also ist ein Video. Also.
Licht aus.
Versuchen wir es gerade mal, ja. Nee,
ich habe gedrückt gehalten, das ist ein
Tab. Ist ein bisschen besser, ne? Also, ihr seht da oben das klassische, ich bin also in meinem ich bin ein Angreifer in einem Netzwerk drin und versuche herauszufinden, was passiert da noch. Ja? Dann lasse Nmap laufen. Nmap ist ein Werkzeug, in dem man herausfindet, welche Dienste auf welchen Servern offen sind. Ja?
Wenn ich immer, wenn ich nicht mehr vergessen habe, wie ich meinen Tuch-Server erreiche.
Genau, oder man hat ein neues Gerät ins Netzwerk gebracht und man möchte herausfinden, welche IP-Adresse der Raspberry Pi gerade bekommen hat. Ja? Das lasse ich natürlich typischerweise nicht auf einem Server laufen, sondern auf einer Subnet-Range. Ja? Damit das hier ein bisschen schneller geht, habe ich das so gemacht. Also, ich habe das also auf einem Server laufen lassen und ich habe herausgefunden, da ist ein FTP-Server und ein SSH-Server offen. Ja, man könnte auch ein Redis-Server sein oder RDP, also einer von den Diensten, die da jetzt denkbar sind. Also was versuche ich jetzt? Ich melde mich da an. Ne, also FTP-Server Marsch, anmelden, melde mich mit einem Namen an. Ich glaube immer noch anonymous, gibt immer noch auf vielen Servern. Vielleicht funktioniert es ja. Ja. Gebe ein Kennwort ein, type irgendwie eine E-Mail-Adresse. Login fehlt. Ja? Soweit die Angreiferperspektive. Ja? Nicht erschrecken, das muss nicht die E-Mail sein. Das ist der E-Mail-Client eurer Wahl. Ich habe jetzt den genommen, weil ich meinen Aufwand für die Demo-Aufzeichnung möglichst gering halten wollte. Ja? Was ist jetzt hier reingekommen? Hier habe ich jetzt E-Mails bekommen. Und zwar einige. Ja? In der ersten E-Mail, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu lesen, ne? Ist nicht Management geeignet, ja? Aber so der klassische Admin weiß zumindest, oh, das ist was passiert. Mails von Open Canary sind keine Liebesbriefe. Ja, ich kann das auch etwas sozusagen, kann natürlich auch den Titel des Absenders etwas anders gestalten. Da steht jetzt drin, irgendjemand hat versucht auf, das ist jetzt hier ein Scan-Versuch, die Mail für einen Scan-Versuch, ja, auf gewisse Ports zuzugreifen. Also das ist jetzt die E-Mail für den Netzwerkscan, der da aufgeschlagen hat. Ja. Und danach kommt auch noch eine Mail für meinen FTP. Zugriff. Ja, also hier steht drin, von der IP-Adresse 142 bla bla blub, ja, hat jemand versucht, um diese Uhrzeit mit dem Nutzernamen netteruser@gmail.com und dem Kennwort und dem Nutzernamen zuzugreifen. Wenn ich so eine Mail in meinem Unternehmen habe von einem Server, den eigentlich niemand kennen sollte, habe ich eine Alarmanlage. Ja, also man kann jetzt noch ein paar Lichter drum umbauen, dass auch was rot blinkt, wenn man möchte. Ja, da gibt es auch jede Menge. Aber hier gibt es offensichtlich einen Nutzer bei irgendwelchen IP-Adressen, der Dinge tut, die er nicht tun sollte. Das kann natürlich immer noch sozusagen der Werkstudent sein, der einfach mal ein bisschen herausfinden möchte, was da für Services laufen. Auch das ist möglich. Ja, aber ich habe zumindest genug Informationen, um mich mit diesem Freund zu beschäftigen. Und das ist natürlich wie bei mancher Open-Source-Software jetzt nicht so richtig dashboardig, ja? Aber ich denke, für eine Alarmierung könnte man schon mal wach werden. Ja? Und das Ganze nur, weil ich so einmal pip-install auf einem Server gemacht habe, entsprechende Services konfiguriert habe über eine INI-Datei und danach gewartet habe oder nicht gewartet habe. Ja? an dieser Ausgabe müssen wir noch arbeiten. Ich sage auch gleich warum. Ja? Also das ist Python-Code, kann man reingehen, man kann jetzt zum Beispiel hingehen und eine Sache ist zum Beispiel, wollen wir wirklich, dass der Werkstudent, wenn er sich ein bisschen daneben benimmt, ja, sein echtes Kennwort da eintippt und das Ganze wird per Mail durch die Gegend geschickt. Bei dem Werkstudenten ist das vielleicht noch okay. Ja. Aber immer so, im Sinne von Informationssicherheit bin ich persönlich der Meinung, ich brauche das Kennwort dort nicht. Ja. Es reicht mir, dass ich weiß, von welcher IP-Adresse jemand zugreifen wollte. Ich brauche noch nicht mal den Nutzernamen. Ich bin ja intern. Ich gehe ja nicht nach draußen. Ja?
Ein Armat wäre schon schön oder ein Hash oder sowas, um zu sehen, ob da gescannt wird und immer wieder das gleiche eingegeben wird. Oder
das kann man ja auch falsch schreiben.
Ja, wir kommen gleich nochmal. Also, wir haben ja, ich komme gleich auf. Es gibt andere Gründe, die dagegen sprechen. Ich komme gleich drauf, okay? Aber hier muss man noch was tun. Hier kann man dann zum Beispiel auch, welche Alarmierungsformen gibt es? Das ist jetzt E-Mail, ich kann auch, es gibt Webhooks, ich kann auf HTTP-Requests posten, ich kann auf Slack posten, ich kann auf, Achtung, nicht schreien, Teams posten. Ja? Es gibt auch Schnittstellen für die großen Sachen wie Splunk. Ja? Also da kann ich schon eine Menge machen und kann da unterschiedliche Systeme sozusagen antriggern. Ich habe jetzt nur als Beispiel hier die E-Mail genommen, weil die funktioniert in der Regel immer. Ja? Gut. Das ist also eigentlich schon das, was das Ding kann. Ne? Also es stellt fest, da versucht sich jemand anzumelden und es alarmiert in diverse Richtungen. Ja? Aber als Alarmanlage aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Ich will ja nur alarmiert werden, damit der Junge nicht 6 Monate da rumläuft. Ja? Gibt es Fragen bis hierhin?
Hier.
Ja.
Ist das für den Angreifer feststellbar, dass er gegen den Honeypot läuft, im Sinne von, welchen Output kriege ich, wenn ich einen Header-Request gegen den habe, der die Server macht?
Dann, sagen wir mal so, das Argument mit Angreifer kann das herausfinden, kommt gleich noch. Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Beim FTP-Server werde ich jetzt keinen Header kriegen.
Ja, das ja. Liegt aber bei einem FTP,
ja.
Kommt ein anderer Header zurück, als wenn ich gegen Python laufe.
Den kann ich konfigurieren, den Header. Ja, also den Servername, ja, aber wir wissen, also powered by oder also diese Sachen, ja, aber eigentlich wissen wir, dass wir die ja eh ausgeschaltet haben. Ne, wir sind ja verantwortungsvolle IT-Administratoren und wir machen sowas ja gar nicht. Ja. Also die Frage war, kann man feststellen, kann ein Angreifer feststellen, dass da ein Honeypot steht, ja? Ich sag's mal so, selbst wenn, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja? Weitere Fragen, da oben war noch was. Keine? Gut. Also, wir haben festgestellt, es tut vermutlich das, was es soll. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass es einfach zu installieren ist. Pip install Open Canary, ja, oder Git clone und dann ein paar Konfigurationsdateien editieren, ist kein Hexenwerk. Ja. Was gibt es denn sonst noch zu beachten beim Deployment? Ja. Positionierung im Netzwerk. Ja. Ich muss mir natürlich schon überlegen, erstens, wo sind Angreifer am ehesten möglich. Ja. Wenn ich die natürlich sozusagen neben einen Server in die DMZ packe, wo nur ein Server drin ist, macht auch nicht so viel Spaß. Ja. Ich könnte auch sagen, ich deploye das auf jedem Server im Netzwerk, kann ich auch machen, ja, weil so viele Ressourcen frisst das nicht. Und wenn auf dem Server ein Mail-Server läuft, dann kann ich da auch noch einen HTTP-Canary neben parken. Ja. Also muss man sich überlegen, auf jeden Fall sollte man sozusagen die Dinger großzügig verteilen mit selektiven Diensten. Ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, MySQL neben SQL Server, also Microsoft SQL Server neben MySQL Server und noch ein Redis dazu parken, das sieht jetzt irgendwie doof aus. Ja? Anderer Punkt ist MAC-Adressen. Wenn ich ein Synology NAS simuliere, dann sollte ich natürlich die MAC-Adresse des Servers irgendwo in die Range von Synology reinpacken. Also die Hersteller haben in der Regel sozusagen gewisse MAC-Adressenbereiche, in denen sie unterwegs sind. Ja? Wenn ich das auf dem Standard Linux-Server deploye, dann werde ich vermutlich keine MAC-Adresse haben, die einem Synology NAS nahe kommt. Ja, also da muss ich ein bisschen aufpassen. Oder sollte ich aufpassen, muss ich nicht unbedingt. Ja. Aber wenn ich halt sozusagen als Angreifer feststelle, das ist eine IP-Adresse mit einer Anmeldemaske von einem Synology und die MAC-Adresse passt nicht, dann habe ich natürlich sozusagen Aufmerksamkeit erzielt auf dessen Seite. Die Anzahl, ich persönlich bin der Meinung, eigentlich sollte man das überall hinschmeißen. Ja, weil je mehr ich da verteile, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer auf so ein Ding stößt. Ja. Setzt natürlich auch voraus, dass ich in der Lage bin, das Ding, also die Dinger zu verwalten. Ja. Das setzt voraus, dass ich zum Beispiel irgendeine Automatisierung habe für mein Netzwerk. Ja. Dass ich vielleicht solche Sachen mit Ansible vertreiben kann oder dem anderen Tool eurer Wahl. Ja. Aber das kann man ja machen, das kann man in den Griff bekommen. Das ist jetzt kein Rocket Science. Ja? Und Werbung. Warum fängt der jetzt mit Werbung an? Warum werbe ich auf einmal für einen Kanarienvogel? Oder wie könnte ich für einen Kanarienvogel werben?
Wenn der Belegschaft mitteilt, dass ein Kanarienvogel ausgebracht ist, kann man davon ausgehen, dass eben solche Werkstudenten aus Versehen
Also die Antwort war hier sozusagen, ich mache eine Negativwerbung. Ja, ich mache eine Warnung. Meine Antwort war wirklich Werbung. Ja? Wo könnte ich werben? Es gibt Tools da draußen, ja? Bei denen kann ich zum Beispiel feststellen, welche Zertifikate ausgestellt worden sind für eine Organisation. Ja? Wer kennt dieses CRTSH? 1, 2. Ja? Wer hat Let's Encrypt für interne Server verwendet? Wer glaubt, die Namen sind nicht mehr bekannt?
Die waren noch nie bekannt.
Die internen Namen?
Ja, also wenn man Sternchen-Zertifikat nimmt.
Ja, ja. Sternchen haben aber ihre Nachteile. Aber wenn ich jetzt wirklich hingehe und ich habe jetzt mal nur Frostcon genommen, weil ich Frostcon an die Wand nageln wollte. Ja? Das sind alle Zertifikate, die Frostcon rausgegeben hat. Ja? Irgendwann mal. Wenn ich jetzt intern keine Wildcard-Zertifikate habe, ja, was ja auch Sinn machen kann, ja, weil Wildcard-Zertifikate ja einen gewissen Nachteil haben, ja, da stehen dann meine internen Namen. Jetzt ist CAT.SH jetzt so nicht der klassische Dienst, den der Werkstudent oder Gliesin Müller oder Peter Müller benutzt. Das sind typischerweise Tools, die von den Leuten benutzt werden, die ich nicht haben möchte. Also könnte ich vielleicht Zertifikate generieren für Server wie eine Kanarienvogel. Ja? Natürlich laufe ich jetzt immer noch Gefahr, dass ich einen findigen Werkstudenten habe, der da auch reinguckt und guckt, was ist. Auch die Gefahr besteht. Ja? Aber sozusagen, ich habe hier sozusagen eine Form von Werbung gemacht an einer Stelle, die von den meisten Mitgliedern meines Unternehmens, wenn ich nicht bei einer Security-Firma arbeite, nicht benutzt werden. Ja? Könnte ich machen. Ist eine Idee, Werbung zu machen für meinen Kanarienvogel, damit die Zielgruppe Angreifer eher auf das Ding anspringt. Gibt es einen Kommentar oder Frage? Nein.
Ich habe mir überlegt, wegen doppelten CNAMEs, weil da gab es auch eine Auflösungsregel, dass ein CNAME immer für den anderen laufen kann, aber trotzdem im DNS steht. Das ist ja was Ähnliches wieder.
Also ich gebe es zu, ich habe das Feedback gerade weder akustisch noch intellektuell verstanden. Das liegt an mir, sowohl akustisch als auch intellektuell. Also, ist, glaube ich, jetzt für diese Frage nicht ganz so wichtig. Ist so.
Statt im CRT-SH kann man es auch im DNS reinpacken.
Man kann es auch im DNS reinpacken, richtig. Also es gibt auch andere Werkzeuge wie DNS-Dumpster, die mir sozusagen erlauben, herauszufinden, welche internen Namen jemand hat. Ja? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich meinen Honeypot bewerben kann bei den Leuten, die ich eigentlich fangen möchte. Kann man überlegen. Ja? So. Typische Einwände für Kanarienvogel sind nämlich, Honeypots kann man entdecken. Ja. Wenn ihr Einbrecher seid und ihr wisst, die haben eine Alarmanlage, stört euch das irgendwie so ein bisschen, so gefühlsmäßig?
Man kann ja mal spielen, ob man die nicht findet, nicht ausschalten.
Richtig. Aber irgendwie erreiche ich auch schon mit dem Bewusstsein, dass ich Honeypots habe, eine deutlich weniger, also unaggressivere Ausbreitungsvariante meines Angreifers, weil der muss sich viel mehr Zeit nehmen. Da kann ich einfach rumlaufen, NMAP-Scan machen und gucken, was passiert. Ja? Also sozusagen, ich habe ein paar Tretminen ausgelegt für meinen Angreifer. Ich habe zwar, vielleicht fällt er nicht rein, aber ich habe ihn zumindest stark gebremst. Ja? Schwieriges Deployment. Ja? Hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen. Ja, das, wenn man 100 davon verteilen möchte, wird es irgendwann mal schwierig. Ja, wenn ich 2, 3 verteilen möchte und ich möchte nur sozusagen eine E-Mail-Notification bekommen, weil ich damit zufrieden bin, ist das nicht großer Aufwand. Ja, hier hilft die Automatisierung. Ja, bei 100 werde ich mir auch mal irgendwann die Überlegung machen möchten, dass ich mir vielleicht auch eine Dashboard baue, wo diese JSON-Dateien irgendwie mal reinkommen. Ja, ein anderer Punkt, den ich auch schon festgestellt habe, das Ding stürzt halt mal ab. Ja, und es ist halt immer wieder gut, mal das Ding einfach mal neu zu starten und auch mal zu prüfen, ob er noch arbeitet. Ja, da muss ich mir überlegen, wie teste ich das? Teste ich die Funktion über den normalen Betrieb? Weil den kann man auch schnell vergessen. Ja, eine andere Argumentation gegen Honeypots sind auch in der Regel zusätzliche Risiken, weil ich habe ja wieder Server draußen, ja, die irgendwelche Dinge sind, die müssen gepflegt, gewartet werden oder auch nicht. Ja, ja, also wenn jemand meinen Open Canary hackt, dann habe ich ein zusätzliches Risiko, es ist wahr, aber ich persönlich finde jetzt, das ist überschaubar. Ja, man kann sich den Quellcode ja angucken, kann sich überlegen, ob das Ding gehackt werden kann, aber es reicht ja, dass er mir eine Warnmeldung schickt, dann hat das Ding ja schon, dann ist er zwar tot, der Vogel, ja, aber er hat sein Ziel erreicht. Ja.
Unter welchem User läuft er denn? Weil er muss ja doch kurz einen Mensch aufmachen. Macht er nicht Privilegien, wie macht er das?
Also ich habe bis jetzt Kanarienvogel nur auf einzelnen Rechnern laufen lassen, ja, und da war für mich Root kein Problem. Jetzt werden manche sagen, ich lasse keine Service unter Root laufen. Ja, ich weiß, wir reden hier vom Kanarienvogel, okay? Also wenn der gehackt wird, dann hat er vor Alarm geschlagen.
Und vorgesehen, dass man jetzt privilegiert starten kann.
Ja, aber er wird das Problem haben, dass er mit einem hohen User immer noch die unteren Ports nicht kriegen kann, nach meinem Kenntnisstand.
Das ist einfach kein Problem.
Ja.
Aber das stellt ja kein Problem dar, weil er die Rechte einfach blocken kann danach, sobald er die Socket hat.
Ja, also man kann da was tun, das Feedback vielleicht für die Zuhörer im Stream, man kann da was tun, aber ich persönlich habe hier die Auffassung, ein Kanarienvogel, wenn ich ihn alleine betreibe, ja, wenn der gehackt wird und alarmiert ist, dann bin ich eh in Wallung. Ja, also sollte ich in Wallung geraten. Ja. Kommen wir zum Thema Rechtliches. Ja, wir hatten eben schon über Nutzernamen und Kennwörter gesprochen. Ja, erstens, das Ding schreibt Logfiles. Ja, diese Logfiles müssen anonymisiert werden. Wenn ihr so ein Ding deployt und ihr habt einen Datenschutzbeauftragten, redet mit eurem Datenschutzbeauftragten. Weil da sind personenbezogene Daten drin. Oder es können personenbezogene Daten reinkommen. Dabei interessieren mich jetzt die personenbezogenen Daten von dem Angreifer nicht. Aber wenn Gretchen Müller da aus Versehen drauf zugreift, weil der Werkstudent ihr vielleicht einen, was das da, sie reinlegen wollte, dann habe ich Gretchen Müller mit ihrem Nutzernamen und ihrem Kennwort, selbst wenn es anonymisiert ist, wir haben personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten heißt, ich muss mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen und ich muss gewisse Dinge tun. Ja? Man muss auch andere Fragen intern rechtlich klären. Wer hat in seiner Firma so eine Hacking-Formulierung in seinem Arbeitsvertrag oder in Betriebsvereinbarung drinstehen? Darf jeder von euch Nmap laufen lassen im Unternehmensnetzwerk? Oder gibt es irgendwie im Kleingedruckten von Betriebsvereinbarungen drin, Nmap-Hacking-Tools dürfen nicht benutzt werden? Das ist eine Frage ans Publikum. Hat irgendjemand solche Sachen bei sich in Arbeitsverträgen drinstehen? Einer ein bisschen, einer keine Ahnung. Ja? Also es gibt Firmen, die machen das, ja, weil das eigentlich heute normal sein sollte. Ja, weil ich kann niemanden sozusagen abmahnen oder maßregeln, das Unternehmen zu hacken, wenn ich es ihm nicht vorher verboten habe. Ja, und jeder mit einer einigermaßen vernünftigen Informationssicherheitsleitlinie, Achtung, IT-Grundschutzbeauftragter, ja, Berater, ja, weiß, dass er sowas eigentlich in seinen Firmenvereinbarungen drin haben sollte. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt arbeitsrechtlich, wenn Gretchen Müller einen Kanarienvogel auslöst? Und es gibt eine Hacking-Formulierung. Wie ist dann die Prozedur? Muss der Betriebsrat involviert werden? Können Abmahnungen geschrieben werden? Was passiert dann? Ja? Also, das ist sozusagen wirklich nur der Hinweis, wenn ihr bei euch zu Hause in eurem Lab so ein Ding installiert, ist das natürlich nicht wichtig. Ja? Wenn ihr mit sowas in Unternehmen reingeht, ab einer gewissen Größenordnung oder eigentlich immer, ja, solltet ihr euch so eine Datenschutzfrage stellen. Kurzer Exkurs. Wer weiß, ob er irgendwelche Logfile-Löschregelungen bei sich hat. Es, für die Zuschauer im Stream, es melden sich zu wenige. Also, weil man muss ja auch Logfiles löschen. Ja, da sind ja auch personenbezogene Daten drin. Ja. Gut, also das am Hintergrund behalten, das soll nicht wehtun, aber man muss es einfach gemacht haben. Zusammenfassend kann man einfach sagen, diese Kanarienvögel sind einfach und preiswert zu implementieren. Sie kosten eigentlich so gut wie kein Geld. Entweder auf eine VMware draufgeschmissen, ja, oder auf einen Raspberry Pi im Lab, irgendeinen gambling Server, wobei dann der Stromverbrauch wieder eine Rolle spielt. Aber eigentlich kosten sie nichts. Ja? Sie sind also viel zu billig, dass man sie ignorieren müsste, könnte. Ja? Sind eine wichtige Ergänzung zu diesem Security Information and Event Management System namens SIEM. Das waren diese Software mit diesem schwergewichtigen Software. Ja? Die gehen nämlich in der Regel, analysieren den Netzwerkverkehr. Die stellen fest, ob von irgendeinem Gerät vielleicht ein Command and Control Server ausgelöst worden ist. Ja? Die alarmieren aber nicht, wenn jemand unerlaubt irgendwo reingegangen ist. In der Regel. Ja, also selbst wenn man so ein SIEM schon im Einsatz hat, so eins von diesen dicken Dingern, kann man die immer noch gut daneben parken. Ja? Und eigentlich bin ich auch der Auffassung, dass sie in den Netzwachen mehrfach verteilt werden sollten. Gut, damit bin ich mit den Punkten, die ich soweit vorstellen wollte, durch. Hab noch mal eine Frage, wer würde jetzt überlegen, das bei sich zu deployen? Okay? Also deutlich mehr als eben gesagt haben, dass sie es kennen. Ja, für mich immer noch zu wenig. Aber es ist eine Geschmacksfrage. Ich bin soweit fertig mit dem, was ich vorstellen wollte. Und wir können gerne jetzt hier noch an der einen oder anderen Stelle in die Diskussion treten oder nochmal Fragen beantworten. Also du hast schon so viel gefragt hier vorne.
Eine Frage zu, wie granular kann man denn eventuell Ausnahme Netze oder IPs eintragen?
Also die Frage ist...
Wir kennen alle dieses System, das quasi 50 Mal am Tag eine E-Mail schickt, dass man dann nach circa 2 Monaten komplett ignoriert, ja. Weil das ist ja eben alles nichts.
Ich habe eine Ignore-Liste. Also die Frage war, wie kann ich meine Alarmierung sozusagen, wie kann ich Whitelisten machen?
Genau, und wie einfach ist diese Anpassung dann dynamisch zu machen, ne? Dass jemand, der sagt, okay, das ist jetzt nichts, da müssen wir eine Ausnahme machen, wie hoch ist da die Latte, um diese Konflikt aufzuändern?
Also die Frage war, kann ich sozusagen bekannte Server, zum Beispiel Security-Scanner, ja? Kann ich die zum Beispiel ignorieren? Ja, die Ini-File, Ignore-List, Servername eintragen oder Subnetze eintragen, die kann ich als Ignore-List eintragen. Wie einfach ist das? ASCII-Datei editieren und deployen. Ja. Wie einfach ist das? Das hängt von eurer Infrastruktur ab. Wenn du auf dem Security-Scanner sitzt und auf dem Open Canary, kannst du das ganz alleine machen. Ja, wenn du da unterschiedliche Parteien hast, musst du dir überlegen, wenn du 100 Kanarienvogel draußen hast, wie verteile ich meine Configure-Changes? Nee, jetzt mal da oben. Komm, sprich einfach, ich wiederhole die Frage.
Ja, hast du damit schon mal jemanden erwischt?
Nein, die Frage war, habe ich damit schon jemanden erwischt? Nein, glücklicherweise nicht. Bin ich damit zufrieden? Ja. Nächste Frage mal hier vorne.
Also sollte das Deployment rein über eine, nicht über SSH laufen zum Beispiel, weil sonst muss ein SSH-Port offen sein, der quasi nicht in der Range ist, also nicht monitort wird, also zum Beispiel in der VM oder in dem Raspberry Pi, der vorher konfiguriert wurde. Und wie sollte das Deployment laufen?
Also die Frage war, wie macht man das Deployment am besten? Die klassischen Werkzeuge nutzen SSH dafür. Wenn ich SSH fürs Deployment nehme, kann ich natürlich nicht SSH für den Kanarienvogel nehmen. Da bleibt nur die Antwort, das Deployment über SSH muss über einen anderen Port geschehen. Ja, weil wenn ich einen SSH-Kanarienvogel haben möchte, dann muss der ja auf 22, 25, kann ich mir nicht merken, also auf seinem SSH-Port lauschen. Und dann muss ich natürlich, wenn ich fürs Deployment auch SSH nehme, weil zum Beispiel bei Ansible, dann muss ich da einen anderen Port für nehmen. Ne, da oben war die nächste Frage.
Welche Informationen bekomme ich denn vom Angreifer? Sprich IP-Adresse oder andere Informationen?
Ich bekomme nur die Information, also die Frage war, welche Informationen bekomme ich? Die hier. Die Frage war, welche Informationen gibt es zum Angreifer? Das ist das, was der ausspuckt. Ja, also ich bekomme die Information, auf welchen Host ist gegangen worden, auf welchen Port, ja, Uhrzeit, MAC-Adresse, bla bla blub, Logtype, es gibt Logtype, ich boote neu, es gibt Logtype, es ist ein Angriff stattgefunden, ja. Auf welchen Kanarienvogel wurde zugegriffen und wo kam er her? Mir nicht.
Ist die Warnadresse wichtig?
Oder? Ja, nee, das hängt davon ab. Also wenn er direkt aus seinem Internet auf deinen Kanarienvogel zugreifen konnte, ist das die Warnadresse. Wenn er im Netz drin ist und versucht, von einem internen Rechner auf den Kanarienvogel zugreifen, ist das die interne Adresse. Ja? Hier, warte.
In Ergänzung zu der Frage von oben, wie viele hast du schon erwischt? Sagst du keinen, bei wie vielen Deployments?
Also ich habe das Ding jetzt in 3-4 Netzen deployed. Jetzt noch nicht so häufig, aber ja.
Gibt es irgendwie eine Statistik, was weiß ich, bei Dings oder sowas? Stimmt es auf diese Frage?
Nein, also mir ist keine bekannt. Ich glaube nicht.
Nein,
nein, nein, aber...
Das denn wirklich, ja. Weil es ja nun auch ein gewissen Aufwand ist... Und viel Alarm ist ja teuer.
Ja, der Kommentar ist sozusagen, lohnt sich das überhaupt? Ja, fange ich damit überhaupt Leute? Ja, also ist keine Frage, deswegen sage ich Kommentare. Ich persönlich habe die Auffassung, Wie viel Alarme, wie viele Einbrecher habt ihr mit eurer Alarmanlage im Haus schon gefangen? Mal angenommen, euer Unternehmen hat eine Alarmanlage in seinem Bürogebäude. Dann sage ich, wie viel habt ihr damit schon gefangen? Und dann sagen die meisten wahrscheinlich, war noch keinen. Ich habe nur Fehlalarme gehabt. Warum deployen wir Alarmanlagen? Weil der Kosten-Nutzen-Aufwand in Anführungsstrichen, also keiner wird auf die Idee kommen, beim Umzug zu sagen, wir brauchen keine Alarmanlage mehr, weil wir noch nie jeden Einbrecher mit der Alarmanlage gefangen haben, oder?
Naja, ich meine, das Risikoszenario, womit du ja angefangen hast, war ja mehr oder weniger das Syndikat mit Arbeitszeiten und was nicht an. Aber die Sichtbarkeit von einer Alarmanlage als abschreckendes betrifft ja eher den Gelegenheitstechnik. Also die richtig Guten, die wissen, wie sie da rumkommen. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, wir haben ein Problem mit, wie viele Leute sind überhaupt in der Systemverwaltung kompetent und haben Zeit, sich um Einbrüche zu kümmern, dann sind natürlich irgendwelche Fehlalarme echtes Gift auf diese knappe Ressource.
Richtig, aber die Anzahl, also die Argumentation, die hier gerade ankommt, ist sozusagen, es könnte sein, dass das Ding mehr Kosten erzeugt als Nutzen. Durch zum Beispiel Fehlalarme. Ja, Fehlalarme sind erstmal da. Ja, genauso wie bei der realen Alarmanlage, da habe ich auch Fehlalarme. Ja, also dann kommt der Security-Dienst raus und nur weil da sozusagen jemand ein Steinchen an die Scheibe geschmissen hat und das Ding hat die Vibrationsalarm ausgelöst, ja, ist da. Kann man sich überlegen. Also ist eine Kosten-Nutzen-Relation, die sozusagen du offensichtlich tendierst, anders zu stellen als ich.
Nee, ich frage einfach, gibt es statistische Erfahrungen?
Keine. Damit ich die nee, gibt es keine. Also, genauso wenig wie es. Jetzt kommen wir in Diskussionsmodus, glaube ich, da müssen Sie aufpassen. ist ein valides Feedback. Ich persönlich würde sagen, das macht man. Punkt.
Würdest du dementsprechend auch sagen, macht es vielleicht Sinn, das mit dem automatischen Blockieren zu verbinden? Beispielsweise, wenn der Benutzername und Passwort sogar passend ist zu einem Benutzer und Passwort auch, dass man dann einfach sagt,
ja. Also die Frage war, sag mal, wäre es nicht cool, sozusagen, wenn man die Information hier direkt automatisiert in Gegenmaßnahmen macht, wie zum Beispiel Blockieren des Benutzers? Ja, klar, wenn ihr die Ressourcen dafür habt, ja, und das Wissen dafür habt, kann man das machen. Aber das würde ich jetzt schon sagen, ist schon Next Level. Ja, also wer darüber nachdenkt, hat meistens auch schon ein SIEM im Einsatz. Ja. Ja, macht durchaus Sinn. Ja.
Noch einmal eine Frage noch zum Roachsfach vorhin. Dann hast du ihn wahrscheinlich nicht über SSH laufen, den Knöpfel, weil der würde über das Internet garantiert halt irgendwie Alarm auslösen, ziemlich schnell. Der andere Punkt ist, hast du dann Probealarm oder sowas, dass du weißt, dass es so funktioniert?
Also die erste Frage ist, ich mache kein SSH, weil im Internet dauernd Alarme passieren würden. Ja. Ich deploye die momentan nur intern. Okay. Ja? Weil, also jetzt egal. Ich macht keinen Sinn für mich. Ich habe ja keinen Research Honeypot. Ja, ich weiß, dass da draußen Tausende von Alarme passieren würden. Juckt mich nicht. Ja, deswegen habe ich die nur intern. Ja, deswegen kann ich da auch mit SSH arbeiten. Ja, ich persönlich habe momentan die Einstellung, ich gehe eher auf RDP, FTP, Redis oder solche Sachen. Ja, als ein SSH. Geschmacksfrage. Ja. Wie ich die Frage beantworte? Also, ich persönlich mache auch Probealarme. Ja? Aber das ist einfach nur, weil das ist ein Open Source Software. Ich habe schon mal gesehen, dass das mal Tag nicht da war. Deswegen habe ich einmal pro Woche einen Probealarm gescheduled. Das ist ja jetzt nicht kein Hexenwerk. Ja?
Ich gehe davon aus, das ist nicht die einzige Lösung, die es auf dem Markt gibt. Welche anderen hast du dir angeschaut und welche Kriterien hast du dir diese ausgesucht?
Die Frage war, gibt es noch andere und warum habe ich den genommen? Gibt es noch andere? Weiß ich nicht. Okay. Damit habe ich auch die Frage beantwortet, welche Kriterien habe ich den ausgewählt. Ich fand den einfach zu cool, ja, und ich habe nichts anderes gefunden, was besser da war. Ich habe einige coole YouTube-Videos dazu gesehen. Also, gibt ja YouTube-Videos von Leuten, wo man dann schon annimmt, der weiß, wovon er spricht. Ich habe jetzt nicht TikTok genommen mit, ich habe einen Kanarienvogel. Sondern ich habe mir das angeguckt, fand das cool, habe geguckt, was sagen andere dazu. Und dann bin ich mit dem losgelaufen. Ich habe jetzt nicht noch viel andere mir angeschaut. Es gibt, es mag sein, dass es noch andere gibt. Es gibt auch von der Telekom, es gibt auch die anderen Kanarienvögel sind in der Regel so richtige Honeypots, diese Research Honeypots. Ja, die fangen dann an mit Docker Deployment und so weiter und dann denke ich immer so, ja, kann man machen, wollte ich jetzt hier nicht. Ja.
Also sich kann ich ja auch Werbung mit Überwachung verbinden, wenn ich mein Monitoring-System in die Ausnahme eintrage.
Ja.
Und damit permanent Kanarienvogel abfrage, das ist ja auch auf dem Netzwerk direkt da.
Ja. Also das Feedback war, wenn ich intern Monitoring habe, ja, kann ich das Monitoring-System natürlich auch in die Ignore-List eintragen. Das Monitoring macht aber in den Fällen, in denen ich das da momentan hatte, nur eine Prüfung, ob der Port offen ist. Sie machen keine Interaktion. Ja, also das Monitoring guckt nur, antwortet ein FTP-Server. Wenn ich einen Probealarm mache, möchte ich, dass jemand, der sich anmeldet. Und ich möchte wissen, ob die Alarmierungskette dahinter auch funktioniert. Und das hilft mir beim Monitoring nicht.
Ja, weil du sagst, das stürzt ab. Das kann ich natürlich verstehen, dass es noch läuft.
Kann ich, ja, ja. Also das stürzt auch nicht dauernd ab. Also nicht jetzt falsch verstehen. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier dauernd gucken muss oder so. Ne? Ich habe es nur mal erlebt und dann habe ich gesagt, ich kontrolliere es. Und seitdem kontrolliere ich es. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob es danach noch abgestürzt ist. Ja. Weiß ich jetzt nicht.
Vielleicht eine Anmerkung dazu, dass Sie dann einfach einen Grundjob dann erstellen, der vielleicht einmal am Tag oder sowas eine Mail schickt. Ich bin auch mal dabei.
Ja, also da kann man mit Cron, das ist das Feedback gerade, mit Cron natürlich einiges machen. Hey, das haben wir alle drauf, wie man automatisierten FTP-Server startet oder alarmiert oder anmeldet. Da gibt es Trillionen von verschiedenen Möglichkeiten. Einmal pro Woche würde ich jetzt nicht machen, ich persönlich, ja. Ich würde ihr einmal, also nee, nicht täglich, aber täglich, glaube ich, vorgeschlagen. Also, oder. Das ist eine Frage eurer persönlichen Risikoaffinität. Ja. Aber ich würde immer die Meldekette testen wollen. Nicht nur, ob dein FTP-Server lauscht. Weil, keine Ahnung, irgendjemand hat den Server auf einmal aus der Proxy-Liste rausgenommen und dann darf er nicht mehr sozusagen aufs Internet gehen zu Microsoft Teams oder es ist blank. Ja. Und dann ist die Meldekette unterbrochen. Ja. Soll ja schon mal passiert sein. Weitere Fragen? Cool, 2015. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Viel Spaß bei Kanarienvögel. Wenn ihr noch Fragen oder intimere Diskussionen wollt, ich bin gern noch hier. Schönen Tag noch.